Offside.
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 Infos des DBSV Jugendclub.
Hallo, wer diesen Podcast hört, kennt das. Man geht auf der Straße entlang oder man will gerade in die Bahn einsteigen. Plötzlich wird man gepackt. Und zwar in der Regel nicht aus bösem Willen, sondern weil jemand helfen wollte. Wenn man ganz viel Glück hat, wird auch noch dazu etwas gesagt, wie ich helfe Ihnen mal eben. Manchmal bleibt der Helfer oder die Helferin aber auch stumm. Ein Griff aus dem Off sozusagen. In einem Kabarettprogramm habe ich das kürzlich mal Hilfsvollstreckung genannt, weil es sich so anfühlt. Gegen eine Vollstreckung ist man ja wehrlos und gegen diese Form der Hilfe ist man zwar nicht wehrlos, aber man fühlt sich oft so. Vielen Menschen fällt es schwer, sich dagegen zu wehren. Warum, das werden wir gleich noch näher beleuchten. Aus diesem Grund haben Vreni Bock und Philipp Jeschke, beide blind, ein Selbstbehauptungsseminar zum Thema Ableismus organisiert. Ableismus oder Englisch Ableism ist kurz gesagt Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Und diese Übergriffe, die fallen natürlich auch unter diesen Begriff. Die beiden haben am Rande des Seminars Stimmen und Eindrücke eingesammelt und auch eigene Beobachtungen aufgenommen und ich habe anschließend mit ihnen noch ein Online-Gespräch geführt, um einige Punkte zu vertiefen.
Ja, Philipp, ich wollte dich noch fragen, was war denn deine Motivation, dieses Seminar mit zu organisieren?
Also ich glaube, ich bin prinzipiell sehr motiviert, mich mit Diskriminierungsthemen zu beschäftigen, auch schon lange. Ableismus war interessanterweise ein Thema, das erst später dazugekommen ist, obwohl ich ja selbst davon betroffen bin oder vielleicht auch gerade, weil ich selbst davon betroffen bin und es mir deshalb nicht so bewusst war. Und konkreter Auslöser für dieses Seminar war dann eine Diskussion in einer WhatsApp-Gruppe, wo ich von einem Erlebnis erzählt hatte, wo ich übergriffig behandelt worden bin und mich danach sehr schlecht und wütend gefühlt habe und dann gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht der Einzige, sondern ganz viele Leute erzählen ähnliche Dinge und erzählen vor allem, dass sie sich ähnlich schlecht mit der eigenen Reaktion in solchen Situationen danach fühlen. Und da entstand so ein bisschen für mich die Idee, hey, es wäre doch richtig cool, dass wir mal ein Seminar daraus machen, wo wir gemeinsam in der sicheren Gruppe genau das üben, also so zu reagieren, wie wir uns das wünschen, in Form einer Selbstermächtigung. Und dann war eine zweite Motivation auf jeden Fall auch eine politische, denn ich erlebe unsere Community der von Ableismus Betroffenen oft noch als sehr unpolitisch, also zum einen, da es viel internalisierten Ableismus noch gibt und zum anderen aber auch, da es meiner Beobachtung nach noch nicht so richtig die Erkenntnis gibt, dass wir uns befreien müssen aus dieser Unterdrückungsstruktur und dass das keine Wohltat der Unterdrückenden sein wird. Und deswegen war es mir wichtig mit diesem Seminar, wo es viel um Emotionen ging, aber dadurch ja auch um unsere Situation als diskriminierte Menschen, da vielleicht einen ersten Impuls zu setzen.
Als Coachin für das Seminar haben die beiden niemanden Geringeres als Y engagiert, die den meisten Zuhörerin dieses Podcasts wahrscheinlich als blinde YouTuberin und Aktivistin bekannt ist. Mit weltlichem Namen Fabiana Kühl.
Jetzt spreche ich gerade mit Fabiana. Fabiana hat oder leitet drei Blogs unseres Seminars. Erstmal, wie ist es bisher so für dich, hier so in dieser Gruppe zu arbeiten, mit dieser Gruppe zu arbeiten?
Es ist super schön. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hier sein darf. Und vorher weiß ich immer nicht, was mich erwartet, weil sich halt immer eine individuelle Gruppendynamik entwickelt. Und ich habe einen Glücksgriff mit euch gemacht, weil ihr alle super offen seid, euch total auf das, was ich mitbringe, einlasst, aber auch auf euch selbst. Das ist das Hauptthema. Also wir machen ganz viel Selbsterfahrung. Ich darf hier drei verschiedene Blöcke leiten, in denen es um unterschiedliche Themen in Bezug auf Ableismus geht. Also zum Beispiel hatten wir bis jetzt schon das Thema Grenzen, das Thema Macht und Ohnmacht und das Thema des Gesellschaftssystems. Und gleich kommt noch was zu den Gefühlen.
Möchtest du das nochmal so ein bisschen genauer erklären, welche Methodik du verwendest für die Übungen auch? Also du bist ja systemische Beraterin, hast du erzählt.
Genau.
Möchtest du das nochmal kurz erklären?
Ich bin als systemische Beraterin hier. Das ist eine Form, wie man Beratung angehen kann. Also in der systemischen Beratung wird alles in einem System betrachtet. Das heißt, wir alle befinden uns im System, im Familiensystem, im Arbeitssystem und im Gesellschaftssystem und auch noch in unserem eigenen inneren System. Und mit diesem System arbeiten wir. Und ich wähle ganz oft die Methodik der Aufstellung, ganz viel Selbsterfahrung mit dem eigenen Körper und auch im Raum. Und da lasst ihr euch alle wunderbar drauf ein. Und ich finde, wenn man das noch nie gemacht hat, kann man es aber auch mega schlecht beschreiben, oder?
Ja. Nein, also tatsächlich würde ich das ähnlich sehen. Ich glaube, wenn man das so von außen beschrieben bekommt, dann wirkt es immer sehr abstrakt. Also zumindest war es für mich so. Mhm. Und ich habe jetzt selber auch gemerkt, wenn man in die Übung reingeht, dann versteht man eigentlich erst richtig, was damit gemeint ist und wie sich das auch auf die eigene Emotionalität auswirkt. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal für dich, dass du generell in diesem Bereich was machst, oder? Also mhm. du hast schon mehr Erfahrung mit anderen Gruppen auch. Hattest du schon immer so Gruppen in der, also mit der Teilnehmerzahl, die wir jetzt hatten, oder arbeitest du eigentlich grundsätzlich mit kleineren Gruppen? Ist das so?
Ich arbeite eigentlich mit kleineren Gruppen, das ist aber selbst ausgewählt, weil ich finde, dass man dann noch die individuellen Bedürfnisse und Themen, die mitgebracht werden, nochmal besser und intensiver bearbeiten kann. Deswegen ist das für mich gerade das erste Mal mit einer Gruppe von mehreren Teilnehmenden. Also sonst ist meine Gruppengröße mit 6 Personen voll. Und ich finde es aber eher eine positive und sehr wertvolle Erfahrung, weil ich merke, es geht auch mit einer großen Gruppe. Und da kommt vielleicht nicht jede Person mit jedem Thema in den Mittelpunkt, aber wir lernen ja auch total und auch ich von außen und begleitend, was das in einem macht, wenn man das an anderen beobachtet. Das heißt, ich würde gar nicht sagen, dass das weniger intensiv ist, sondern dass ich einfach die Übung ein bisschen anders gestalte.
Mhm. Okay. Cool, dann ist das ja für dich quasi auch so ein bisschen eine Challenge.
Das ist eine Challenge, aber ich bin natürlich im Thema drin, weil ich selbst viel Ableismus erfahre, habe ich einfach die Erfahrung damit. Ja. Und ich habe natürlich auch meinen Methodenkoffer, den ich jetzt ein bisschen adaptiere, aber der grundsätzlich zu meinen Tools gehört. Und bisher habe ich immer Seminare gegeben oder Workshops zum Umgang mit der eigenen Behinderung, nicht nur in Bezug auf Ableismus. Aber ich merke jetzt, dass alles eigentlich auch gar nicht komplett von Ableismus abzutrennen ist.
Ja, auf jeden Fall. Cool, danke dir erstmal.
Ich danke euch.
Okay, Methodik der Aufstellung und Selbsterfahrung mit dem eigenen Körper im Raum. So war das, glaube ich. Das fand ich doch etwas abstrakt, wie Herr Y auch schon sagte. Und deshalb habe ich Vreni und Philipp gebeten, das noch etwas konkreter zu beschreiben, damit man sich mehr unter diesen Übungen vorstellen kann. Wie genau lief das ab?
Das war so eine Systemübung. Also genau, da ging es so darum, dass wir uns irgendwie so aufstellen sollten, wie wir wo wir uns in der Gesellschaft sehen, eher am Rand oder in der Mitte. Und ich hatte mich da halt länger an den Rand gestellt und habe dann irgendwie so gesagt, naja, ich sehe mich eigentlich, also ich würde mich gerne mehr in der Mitte sehen, aber ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich eher am Rand. Und dann ging es irgendwie so darum, warum ist das so? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich habe das Gefühl, oft nicht so akzeptiert zu werden, mit auch mit der Behinderung und so. Und dann haben wir eben diese Sätze gesagt, so, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und das hat fand ich halt krass, dass das so eine emotionale Wirkung hatte, sozusagen.
Es ging einmal wirklich um eine Übung ganz konkret, wo wir überlegt haben, wenn ich zum Beispiel einfach angepackt werde, was kann ich dann genau sagen? Und auch zu üben, das mal wirklich zu sagen, weil halt einige von uns, nicht alle, da waren die Erfahrungen auch individuell, aber einige von uns, inklusive mir selbst, gemerkt haben, dass das in so einer Situation selbst oft wirklich nicht leicht ist. Also ich zum Beispiel fühle mich, wenn ich plötzlich angepackt werde, häufig innerlich gelähmt. Ich kann dann nicht so reagieren, wie ich reagieren möchte. Und diese eine Übung, die, glaube ich, am Samstagnachmittag war, da ging es halt genau darum, solche Sätze zu üben. Und das, was Vreni gerade erzählt hat, das war tatsächlich dann eher so eine Affirmationsübung.
Ja, genau.
Also das, ich sag mal jetzt ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, was ich glaube, dass ihr meint. Ich habe mir ja auch solche, also ich war früher, sag ich mal so, als ich, weiß nicht, Anfang 20 war oder sowas, da habe ich mich von sowas auch immer total überwältigt gefühlt. Und vor allem ist es ja so, man oftmals fallen einem dann die besten Antworten nicht ein. Also die fallen einem eine halbe Minute später ein, aber nicht da, wo man angefasst wird. Und ja. Ich habe mir dann so einen Satz zurechtgelegt, nicht ungefragt anfassen, das würden sie auch nicht wollen. Oder nicht, manche packen ja auch von hinten so an den Rippenbogen, also und auf die Schultern, dann sage ich immer, nicht von hinten packen, das würden sie auch nicht wollen. Weil das mit den ersten 4 Worten macht man quasi klar, was gerade passiert ist und stellt das durch die Wortwahl auch, also ungefragt oder anpacken, stellt das auch dar, wie sich das anfühlt. Und im zweiten Teil bezieht man das auf die andere Person. Also die muss das dann auf sich beziehen. Und da habe ich sehr viel, also für meine Begriffe, viel Wirkung mit erzielt. War das sowas in der Art?
Genau, sowas in der Art. Und wir haben das dann, ist mir gerade noch eingefallen, auch wiederum kombiniert mit so Affirmationsübungen, weil wir zum Beispiel dann auch festgestellt haben, naja, es gibt irgendwie auch so die Angst, wenn ich mich dann wehre sozusagen mit einem solchen Satz, dass ich dann vielleicht der anderen Person irgendwie wehtue oder die verletze oder beleidige und vielleicht dann auch wiederum eine scharfe Reaktion fürchten muss. Oder es gibt ja zum Beispiel auch dieses Narrativ, dass einem Ort von Menschen ohne Behinderung dann entgegengebracht wird, ja, wenn du dich jetzt wehrst, dann kriegst du bald gar keine Hilfe mehr. Ne? Und das löst natürlich auch Ängste aus. Und dann deswegen haben wir dieses konkrete Sätze sagen, üben, dann auch wiederum verbunden mit einer Affirmation, wo es dann zum Beispiel, ich erinnere mich nicht mehr an alle Sätze, das war auch sehr individuell, aber ich erinnere mich an meinen Satz, darum ging zu sagen, ich darf meine Grenzen schützen, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache oder auch wenn ich damit unhöflich bin.
Ja,
Und das war dann wiederum
stimmt.
eben ein Übergang zu eher so Affirmationssachen.
Also ich sitze hier gerade mit Alexandra. Alexandra ist eine Teilnehmerin unseres Seminars. Und meine erste Frage an dich wäre, was hat dich denn dazu verleitet oder gebracht, dich bei diesem Seminar anzumelden, als du die Ausschreibung gesehen hast?
Ja, also ich hatte schon öfter solche Übergriffe, dass mich Leute einfach angefasst haben und ich das gar nicht wollte. Oder dass ich so verschiedene Formen erfahren habe, wie zum Beispiel, dass Leute mich gelobt haben, nur weil ich die Haare gekämmt habe oder weil ich klettern gegangen bin oder was auch immer. Und das fand ich immer wieder nervig, aber auf der anderen Seite fand ich es auch schwierig, wie ich damit umgehen sollte, weil das Problem natürlich ist, wenn man zu aggressiv dann wird, dass es dann natürlich irgendwann heißen könnte, oh, die unfreundlichen Behinderten, denen helfen wir jetzt mal gar nicht mehr oder was auch immer. Und so ein Bild möchte ich persönlich gar nicht abgeben. Das ist das eine. Und das andere ist halt, dass ich auch für mich einen souveräneren Umgang wollte und einfach eine Herangehensweise, die ich halt nutzen kann, um damit besser umzugehen. So wie die Selbstverteidigung auf körperlicher Ebene, so ist es auch psychisch. Und das läuft bis jetzt für den Anfang zumindest gut, würde ich für mich jetzt sagen.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, was hast du bisher so aus dem Seminar mitgenommen? Hat dir das geholfen, quasi ja, an dem zu arbeiten oder das zu erreichen, was du erreichen wolltest, sozusagen?
Ja, also das hat auf jeden Fall auch geholfen, insofern, dass das Recht durchaus besteht, auch mal Stopp zu sagen oder einfach mit dem Nicht-Anfassen auch wirklich zu sagen, dass man in dem Moment einfach nicht angefasst werden möchte, wenn man zum Beispiel an der Bushaltestelle oder am Bahnhof steht und jemand da kommt und einen halt anfassen möchte. Oder einfach das mit dem Lassen Sie mich los, das weiß ich auch, muss ich auch für mich nochmal Stück für Stück lernen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das ist eine Geduldsfrage, aber es klappt schon und ich bin da ganz optimistisch.
Ist denn das Seminar hier jetzt so die erste Erfahrung, die du in diese Richtung machst, also Richtung Selbstbehauptung in ableistischen Situationen? Oder hast du schon mal was Ähnliches gemacht? Was in die
Das
Richtung geht?
ist tatsächlich das erste Seminar in dieser Form. Also wie schon gesagt, ich habe ja schon auch Selbstverteidigungssachen gemacht, aber das war eher auf körperlicher Ebene. Wie verteidige ich mich beispielsweise, wenn jemand die Hände festhält, solche Sachen. Aber so eine Form ist für mich persönlich auch neu. Und dafür, dass es das erste Mal jetzt angeboten wird, fand ich persönlich das schon echt super.
Ja, der zweite Seminartag, muss man eigentlich schon sagen, liegt ja jetzt fast hinter uns. Und wir haben, glaube ich, echt viel erlebt gestern Abend und heute im Laufe des Tages. Wie fandest du es denn so bisher? Findest du, dass das, was wir vorher gehofft hatten, wie das Seminar werden würde, dass das passiert ist?
Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, dass man generell nie so 100% das oder die Erwartungen nie 100% genauso erfüllt werden, wie man sie hatte. Gar nicht unbedingt auf eine negative Art und Weise, sondern ich habe einfach, glaube ich, für mich heute sehr viel mitgenommen, von dem ich gar nicht erwartet hätte, dass das passiert. Also es sind Impulse gekommen, die ich so gar nicht, mit denen ich so gar nicht gerechnet hatte. Und das fand ich sehr spannend. Es war sehr intensiv für mich und hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir von diesem Seminar wollten. Und deswegen finde ich es bisher sehr gut. Wie ist das für dich?
Ja, ich finde es bisher richtig gut. Also klar, eine konkrete Vorstellung, wie jetzt jeder einzelne Inhalt ablaufen würde, hatte ich auch nicht. Das war ja auch Absicht, damit wir auch als Organisierende trotzdem noch gut mitmachen können als Teilnehmende. Aber ich finde, vom Ziel her gedacht, habe ich das Gefühl, dass genau das passiert ist, was ich mir erhofft hatte, nämlich ich habe das Gefühl, dass es in unserer Community einen riesigen Bedarf gibt an der Art von Arbeit, wie wir sie jetzt hier gerade machen. Und ich habe das Gefühl, dass das voll gut angenommen wurde, auch in der ganzen Gruppe. Und ich habe das Gefühl, dass alle bisher was mitnehmen konnten, Erkenntnisse und auch eigene Fortschritte in den Situationen der Übergriffe. Und dass wir zugleich aber auch als Gruppe gespürt haben, dass wir als Gruppe betroffen sind und aber auch als Gruppe uns ermächtigen können. Und das finde ich alles total wertvoll. Und das war eigentlich genau das, was ich mir total gewünscht hatte von so einem Seminar. Und deswegen freue ich mich total darüber, dass das auch so gekommen ist. Wie war das für dich so mit der Doppelrolle, die ich eben meinte? Konntest du dich gut so aus der veranstaltenden Rolle auch zwischendurch verabschieden?
Also ich fand das erstaunlich einfach, mich in die teilnehmenden Rolle dann reinzuversetzen. Also gerade als Fabiana dann auch wirklich geleitet hat, konnte ich mich da sehr gut reinfallen lassen. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich das Gefühl hatte, dass Fabiana das eben gut macht. Und ich hatte das Gefühl, dass man ihr jetzt sozusagen die Verantwortung auch überlassen kann, dass ich mir jetzt den Raum für mich nehmen kann, mich als teilnehmende Person zu fühlen. Trotzdem glaube ich gleichzeitig, einfach weil dieses Ganze drumherum ja schon trotzdem noch da ist, irgendwo im Hinterkopf, dass man ja auch so eine OrganisatorInnenaufgabe hat und auch wenn irgendwas ist mit Teilnehmenden, wenn die irgendwas brauchen oder so, dass die dann ja auf uns auch zukommen können, das hatte ich schon immer im Hinterkopf. Und ich glaube, deswegen fände ich es schon auch mal interessant, diese Erfahrung auch mal zu haben, wenn ich mich komplett darauf einlassen könnte, komplett reinfallen lassen könnte und gar nicht irgendwelche organisatorischen Dinge machen müsste. Ich glaube, das wäre schon nochmal eine andere Art von Erfahrung. Wie würdest du das für dich beschreiben?
Ja, also während Fabianas Teilen hatte ich das Gefühl, dass ich das sehr gut kann. Auch aus dem Grund, dass Fabiana das einfach wunderbar gemacht hat und ich das Gefühl hatte, dass sie den Raum irgendwie gut hält und ich dann immer wieder auch mir selbst sagen konnte, du musst es gerade nicht machen, weil dazu ist jemand anderer hier. Ich glaube, ich fand es sehr schwer, gerade während meines eigenen Vortrags, logischerweise, weil ich ja da sozusagen dann auch kurzzeitig wirklich Referent war, aber vor allem in der Moderation bei der anschließenden Diskussionsrunde, weil ich immer das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich gerne meine eigenen politischen Überzeugungen auch anbringen, also die Rolle des Referenten sozusagen auch weiter verfolgen und gleichzeitig aber moderieren. Aber ich glaube, dass das gerade als Vortragender auch eigentlich dann normal ist, dass man da irgendwie einen Mittelweg finden muss zwischen Moderation und den eigenen Äußerungen. Und das ist, glaube ich, auch okay, dass das so eine Mischrolle ist.
Philipp, du hast gesagt, dass du gelernt hast, dass ihr euch auch als Gruppe ermächtigen könnt. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also dieses Ermächtigen, da haben wir ja jetzt quasi auch schon drüber gesprochen, aber wie war das gemeint als Gruppe?
Ja, das war für mich eine ganz zentrale Erfahrung an diesem Wochenende und auch eine wirklich schöne Erfahrung. Also wir sind ja in dieses Wochenende im Prinzip reingegangen aus einer Motivation heraus, die aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus entstanden ist. Sowohl in der konkreten Einzelsituation, wenn ich angefasst werde aus dem Nichts, dann fühle ich mich erstmal ohnmächtig, weil ich konnte ja vorher gar nicht das kontrollieren. Das ist mir ja einfach zugestoßen. Das bringt mich in einer gewissen Hinsicht in eine Ohnmachtssituation. Und das war die erste Erfahrung für mich, zu lernen, wir können gemeinsam uns gegenseitig darin unterstützen, zu üben, damit umzugehen, sowohl emotional als auch konkret, eben durch das Üben solcher Sätze. Und das als Gruppe zu tun, fühlt sich ganz anders an, als zu Hause in meinem Kämmerlein zu sitzen und zu überlegen, wie könnte ich denn da jetzt mit umgehen. Das fand ich eine sehr schöne Gruppenerfahrung. Aber die Ermächtigung liegt für mich auch noch auf einer abstrakteren Ebene. Denn wir haben uns an diesem Wochenende dann ja zumindest ein Stück weit auch mal kurz mit der politischen Ebene beschäftigt. Also mal gefragt, wieso passiert uns das denn überhaupt? Das ist ja kein böser Wille. Also wir sind ja nicht von Monstern umgeben, die uns angrapschen wollen. Das ist ja kein realistisches Weltbild, sondern Das passiert ja aufgrund von Bildern zum Beispiel, die diese Menschen, die um uns herum sind und auch wir selbst übrigens im Kopf haben über Menschen mit Behinderung. Also als Beispiel das Zeichen H für hilflos im sogenannten Schwerbehindertenausweis. Das hat sich bestimmt niemand mit Behinderung ausgedacht, das so zu nennen. Das sind Bilder im Kopf und daraus resultieren solche Aktionen, wie eben zum Beispiel, dass ich dann plötzlich angepackt werde, aus einem vermeintlichen Hilfsgrund heraus. Und da müssen wir politisch ran. Wir müssen als Menschen mit Behinderung in einer Weise in der Öffentlichkeit sichtbar werden, die zeigt, dass wir sehr wohl selbstbestimmt leben können und das auch tun schon, dass wir Ressourcen haben. Und das so gemeinsam zu spüren, dass das nötig ist, das ist natürlich auch ein bisschen traurig, da war durchaus auch Traurigkeit im Spiel, aber auch gemeinsam so ein Gefühl zu haben, so, wir packen das jetzt an. Und dieses Seminar war ein erster Schritt und wir haben Lust, mehr zu machen. Wir haben Lust, lauter zu werden gemeinsam und sichtbar zu werden und das der Gesellschaft zu zeigen und zu sagen. Das fand ich sehr ermächtigend im Sinne von bestärkend, bekräftigend, das Gefühl zu bekommen, wir sind dem nicht ausgeliefert, sondern gemeinsam, wenn wir nicht alleine sind, gemeinsam können wir was tun, um diese Situation zu verändern.
Okay, ich sitze hier gerade mit Nicole, Leonie und Jada. Und ich wollte euch als Seminarteilnehmende mal fragen, was euch eigentlich so dazu gebracht hat, euch bei diesem Seminar anzumelden. Also als ihr die Ausschreibung gesehen habt, warum habt ihr euch denn angemeldet?
Weil ich selber schon solche, diese Erlebnisse habe, ne? Wie gehe ich mit der Situation um, wenn mich jemand ungefragt anfasst oder mir ungefragt Hilfestellung gibt oder mir hilft, obwohl ich das nicht möchte, obwohl ich das alleine kann oder ich selber nach Hilfe fragen kann, wenn ich schon Hilfe brauche oder wenn ich Hilfe brauche. Und da habe ich gedacht, ja, ich will das machen, ich möchte da was lernen und möchte gerne dabei sein.
Also ich habe mich bei diesem Seminar angemeldet, weil ich finde, dass wir sehr oft Diskriminierung aufgrund von Behinderung, also Ableismus, erleben, aber das Gespräch darüber überhaupt, also eigentlich kaum Raum einnimmt, generell so in Diskursen. Und ich glaube, das muss sich verändern, weil ich glaube, ja, dass sehr viele Menschen, also mich einbeschlossen, davon betroffen sind, ganz oft. Genau, und ich finde es sehr wichtig, sich mit anderen Menschen auszutauschen und Erfahrungen zu sammeln und auch andere Perspektiven mal zu hören, weil ich finde, nur so kann man auch überlegen, was könnte man denn eigentlich machen, um sozusagen dieser Diskriminierung entgegenzuwirken und ja, sich dagegen zu engagieren vielleicht.
Ich habe mich angemeldet, auch wie Nicole sagte, weil ich oft ableistische Situationen erlebe in meinem Alltag und ich gerne lernen wollen würde, wie ich mich dagegen wehren kann und mich auch mit anderen darüber austauschen möchte.
Wie habt ihr denn die Erfahrungen jetzt, die ihr bei dem Seminar gemacht habt, also die Übung mit Fabiana, vielleicht auch den Abend, den wir zusammen hatten, okay, das klingt irgendwie komisch, egal, den Empowerment-Abend und auch den Programmblock heute. Wie habt ihr das so insgesamt empfunden? Was habt ihr so für euch daraus mitgenommen oder konntet ihr für euch daraus was mitnehmen?
Ich konnte sehr viel mitnehmen. Auch jetzt gerade haben wir Gegenargumente gesammelt. Also wenn jetzt Leute zum Beispiel sagen, ja, lass dir doch helfen oder ich habe es doch nur gut gemeint, dass wir dagegen Argumente gesammelt haben und dass ich hoffentlich auch den Mut finden werde, mich, also diese Argumente auch zu bringen. Und das, ja, fällt mir ein bisschen schwer, aber ich hoffe, das funktioniert irgendwann.
Also mir ist zum einen aufgefallen, ja, dass die überwiegende Mehrheit eigentlich derselben Meinung war oder dieselben Emotionen hatte. Und es hat sich sehr gut angefühlt, erstmal zu sehen, dass ich damit nicht alleine bin, mit meinen Gefühlen und mit meiner Wut, mit meinem Frust. Und also meine Vorrednerin hat ja auch gerade erwähnt, dass wir sozusagen auch uns ausgetauscht haben und überlegt haben, okay, wie können wir uns wehren sozusagen, wenn jemand in der Diskussion ja, ableistische Aussagen tätigt oder so. Und das fand ich sehr ermutigend, weil ja, ich finde schon, dass ich glaube, dass ich diese Situation auch, also diese Argumente auch im Alltag dann anwenden kann, sozusagen. Also ich glaube schon, dass ich etwas Neues gelernt habe jetzt auch.
Ja, also mir hat es auf jeden Fall echt was gebracht, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich nehme von dem Seminar einiges mit, was ich vor dem Seminar nie gedacht habe. Nicht nur auf ja, diese Hilfestellung, sondern auch allgemein auf dieses Ableismus.
Ja, dann kommen wir nochmal auf den Begriff Ableismus zu sprechen. Ich habe ja eingangs gesagt, es ist Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Das ist auch richtig, aber nicht umfassend. Denn dieser Begriff Ableismus, der beschreibt ein noch viel größeres Phänomen. Und das wollte ich im Gespräch mit Vreni und Philipp noch etwas detaillierter herausarbeiten.
Ableismus ist tatsächlich, würde ich jetzt erstmal in der Kurzdefinition sagen, erstmal der Begriff für Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Insofern steckt da aber natürlich mehr hinter, dass es hier nicht um oder nicht nur um Einzelsituationen geht. Ne? Also um ein Du und ein Ich und ich sage, du hast mich diskriminiert und das bedeutet, du hast eine ableistische Handlung gerade vollzogen. Sondern Ableismus ist eigentlich der Begriff, wie andere Diskriminierungsformen auch, für ein System. Also wir leben in einer Gesellschaft, die so strukturiert ist, dass sie Menschen mit Behinderungen systematisch benachteiligt. Also nicht nur auf Ebene von Einzelfällen, sondern systematisch. Und dafür gibt es verschiedene Beispiele. Ein Beispiel ist das Schulsystem. Wir haben eigentlich eine UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland auch seit 2009 gilt, also seit 16 Jahren, und die unter anderem ein inklusives Bildungssystem festlegt. Und davon sind wir in Deutschland meilenweit entfernt. Die meisten Menschen mit Behinderungen werden sehr früh im Bildungsbereich, na, man könnte fast schon sagen, ausselektiert und dann an sogenannten Förderschulen unterrichtet. Und daraus resultiert, das kann man statistisch gut nachweisen, eine systematische Benachteiligung. Im Durchschnitt weniger, also im Durchschnitt niedrigere Bildungsabschlüsse. Menschen mit Behinderungen sind häufiger arbeitslos oder von Armut betroffen oder sogar von Gewalt betroffen. Da gibt es auch eine sehr spannende und sehr erschreckende Studie zu, kann man im Internet nachlesen, unter Ableismus tötet. Da hat sich ein Journalismus-Team, unter anderem auch aus Menschen mit Behinderung bestehend, die Arbeit gemacht und mal nachgeprüft, wie in sogenannten Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung Gewalt vorkommt. Und auch da sieht man, das geht über Einzelfälle hinaus. Das ist ein strukturelles Problem. Und auch das hat oft, nicht immer übrigens in dem Fall, aber oft nichts mit bösem Willen zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie sowas gestaltet ist. Dass es also zum Beispiel in Wohneinrichtungen ein grundlegendes Machtungleichgewicht gibt zwischen den betreuenden Personen und den Menschen, die dort wohnen. Also es geht hier um ein System. Das finde ich das Wichtige bei dem Begriff.
Okay, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet.
Womit hattest du gerechnet?
Ja, also ich habe mal gelesen, dass es insgesamt ein Weltbild ist, das Menschen über Fähigkeiten definiert.
Also einerseits unterscheidet man in den Disability Studies, also der Studienrichtung, die von Menschen mit Behinderung vor allem betrieben und beforscht wird und die sich mit Behinderung und Diskriminierung aufgrund von Behinderung beschäftigt. In dieser Studienrichtung unterscheidet man zum Beispiel das medizinische Modell von Behinderung von anderen Modellen, zum Beispiel dem sozialen Modell. Und so, das beschreibt so ein bisschen, wie Behinderung eigentlich gesehen wird. Und in unserer Gesellschaft ist auf jeden Fall das medizinische Modell immer noch das am weitesten verbreitete. Und da geht es halt tatsächlich darum zu sagen, Behinderung ist eigentlich schlicht ein individuelles, medizinisches und damit heilungsbedürftiges Defizit.
So. Ja, genau, und, heilungsbedürftig.
Genau, heilungsbedürftig. So. Und demgegenüber wird zum Beispiel, es gibt verschiedene, aber zum Beispiel das soziale Modell gesetzt, das sagt, hey, das Problem, das Hauptproblem am medizinischen Modell, gibt einige, aber das Hauptproblem ist, dass es die Gesellschaft eigentlich vollständig von der Verantwortung befreit, irgendwas zu ändern. Also das heißt, wenn ich einen Rollstuhl nutze und ich möchte in einem Gebäude in ein oberes Stockwerk und das geht nicht, weil da kein Aufzug ist, dann würde das medizinische Modell sagen, da müssen wir mal gucken, ob wir für dich irgendwie ein Medikament oder ein Exoskelett entwickeln können, damit du vielleicht irgendwann die Treppe hochkommst. Ja, also ein rein Heilungsansatz auf einer persönlichen individuellen Ebene. Das soziale Modell würde sagen, nee, Moment mal, der Grund, warum ich mit meinem Rollstuhl da nicht hochkomme, ist, dass da kein Aufzug eingebaut ist. Ja? Und das ist das, was wir ändern müssen. So, und das finde ich ganz wichtig, diese Komponente. Und was du gerade gesagt hast, ist noch eine Ebene tiefer, finde ich, zu sagen, und das ist aber auch ein Problem, was über Behinderung hinausgeht, woran bemessen wir eigentlich, wer in unserer Gesellschaft wertvoll ist für die Gesellschaft und wer relevant ist für Überlegungen und Entscheidungen? Und das bemessen wir in ganz vielen Fällen tatsächlich anhand von Fähigkeiten, die ganz oft leistungsorientiert verstanden werden. Also ein persönliches Beispiel, als ich damals Studienassistenz beantragt habe, zu Beginn meines Studiums, hat der Sachbearbeiter mir gesagt, ich müsste doch erstmal zur Arbeitsagentur gehen, denn die solle doch mal bitte prüfen, ob eine nicht-universitäre Ausbildung nicht ausreichend für mich wäre.
Oh Gott. Oh.
Also verfassungsmäßig verbriefte freie Berufswahl schien für Menschen mit Behinderung irgendwie nicht relevant zu sein. Und darum genau geht es leider ganz oft. Wir werden ganz oft zusammen, ganz oft in Zusammenhang gebracht und danach bewertet nach einer wirtschaftlichen Leistungsorientierung. Und das liegt Ableismus natürlich auch zugrunde. Ne? Wenn man sagt, es geht um eine defizitäre, nicht vorhandene Fähigkeit, dann spielt das natürlich eine große Rolle, diese Art von Blick auf Menschen zu schauen.
Dann bleibt noch die Frage, wie es denn weitergeht. Es gibt ja offenbar einen Bedarf. Viele Menschen wollen sich über ihre Erfahrungen mit Ableismus austauschen, wollen sich gemeinsam dagegen wehren. Haben die beiden da irgendwas geplant?
Also was wir jetzt als allererstes mal gemacht haben, und ich finde, das ist so ein sehr schöner erster Schritt in die richtige Richtung, dass wir als Gruppe, die an dem Seminar teilgenommen haben, so Support-Meetings machen, also einmal im Monat, dass wir uns treffen, also meistens über Zoom, und dann eben über ableistische Situationen in unserem Alltag sprechen und uns darüber austauschen. Und ich finde diese Support-Meetings deswegen so cool, weil das ja auch wieder ein Schritt Richtung Empowerment ist. Und finde es sehr schön, dass sich das aus diesem Seminar ergeben hat. Und ich glaube, was so künftige Veranstaltungen angeht, also es bestand in der Gruppe schon auch so der Wunsch, nochmal so ein Folgeseminar zu machen. Oder es haben sich ja auch für das Seminar sehr viele Leute angemeldet, also vielleicht nochmal ein zweites Seminar zu machen, das in diese Richtung geht.
Wir überlegen gerade auch, ob wir uns vielleicht noch mehr auch strukturell organisieren wollen, weil es so auf dieser sehr grundlegenden politischen Ebene, wo es, sage ich mal, nicht nur darum geht, beispielsweise einzelne Gesetzesvorhaben zu begleiten, was ja auch wichtig ist, also möchte ich damit überhaupt nicht sagen, aber auf dieser grundlegenden politischen Ebene, wo es eher darum geht, wirklich Machtstrukturen zu adressieren, die zu Ableismus und ja auch anderen Diskriminierungsformen führen, könnte unsere Community, glaube ich, noch lauter werden. Also die Community von Menschen mit Behinderung und das klarer adressieren. Und da überlegen wir gerade, ob es nicht cool wäre, da ein spezifisches Projekt ins Leben zu rufen, das sich einerseits eben mit so Empowerment beschäftigt. Also ist ja der Prinzipbegriff für dieses Ermächtigungsphänomen, worüber wir gesprochen haben. Also weitere Seminare veranstaltet, dieses Support-Treffen weitermacht und so weiter und vielleicht auch noch ausweitet. Und auf der anderen Seite aber eben, wenn dadurch vielleicht auch so eine Mobilisierung entsteht mit der Zeit, dann auch wirklich politische Veranstaltungen macht. Also so Demos organisiert, Podiumsdiskussionen macht und schauen wir mal. Ich glaube, es gibt tatsächlich sehr viel zu tun, auch auf dieser sehr grundlegenden Ebene. Und da sind wir gerade so ein bisschen in den Überlegungen.
Zum Schluss noch ein paar weiterführende Infos. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe für von Ableismus betroffene Menschen. Da kann man sich, ja, ich sag mal, mehr oder weniger geschützt im Raum darüber austauschen. Diese WhatsApp-Gruppe ist in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Ich möchte aber auch dafür werben, dass man sich öffentlich über das Thema Ableismus austauscht, damit eben auch andere Betroffene merken, dass sie nicht alleine sind und was man dagegen unternehmen kann. Dafür gibt es jetzt einen Thread im Offside-Forum, wo man sich darüber austauschen kann. Da könnt ihr eure Erfahrungen teilen, auch eure Ängste und auch eure Bewältigungsstrategien. Was unternehmt ihr? Wie geht ihr damit um? Dieser Thread ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt, ansonsten im Offside-Forum, also offsight.de, in der Kategorie Umgang mit Behinderung. Haltet durch!
Wir haben jetzt von der stillen Atmosphäre unseres Seminars gewechselt in eine, ja, nicht ganz so leise Bar.
Ich finde es eigentlich sehr cool. Ich finde es auch ein bisschen anstrengend, weil man halt sich nur mit der Hälfte der Leute unterhalten kann und die anderen irgendwie nicht versteht, weil es so laut ist. Aber ich finde es irgendwie cool, weil ich das Gefühl habe, ein Teil der Gruppe zu sein. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Menschen in eine Bar gehe oder in eine Disco, dass ich das nicht bin und dass ich sehr am Rand stehe und sehr außen bin. Und Leute irgendwie zum Beispiel visuell kommunizieren oder ich einfach kein Teil der Gruppe bin, weil ich nicht mitkommunizieren kann. Und deswegen finde ich es hier sehr cool.
Der Offside-Podcast wird herausgegeben vom DBSV-Jugendreferat. Redaktion dieser Ausgabe Robbie Sandberg. Feedback an r.sandberg@dbsv.org.